Friedrich Wilhelm Mader, Das Wolkenschiff, gelesen von Jasmin Stab. Mitten im Wald stand ein Försterhaus mit den schönen Hirschgeweihen über der Haustür. Da wohnte der Förster mit seiner Frau und seinem einzigen Sohn Harald. Das war ein schmucker und kräftiger Knabe. Zur Schule hatte er einen weiten Weg, fast 2 Stunden. Aber er ging gerne hin und war immer der Erste. So fleißig lernte er. Er war aber auch der gescheiteste und geschickteste von allen Schülern und ein so fröhlicher, freundlicher Bursche, dass ihn alle lieb hatten, Kameraden und Lehrer. Niemand bat ihn umsonst um einen Dienst. Es war ihm eine Freude, zu helfen und jedermann Gefälligkeiten zu erweisen. Und wenn er gleich arm war, so hatte er doch immer Geschenke für seine Freunde. Tannenzapfen, Eicheln oder Schnitzereien, die er selbst gemacht hatte. War einer seiner Mitschüler krank, so brachte er ihm allerlei selbstgefertigtes Spielzeug, auch wohl ein Körbchen voll Heidelbeeren oder Erdbeeren, die er für ihn gepflückt hatte, so daß der Kranke ganz vergnügt wurde und umso schneller wieder gesund werden konnte. Auch viele Heilkräuter kannte er und brachte sie allen Kranken im Dorf, auch den Erwachsenen. Sie brauchten gar keinen Doktor, denn die Kräuter halfen besser als alle teuren Arzneien. In den Ferien half er fleißig seinen Eltern, sammelte Holz, Reisig und Tannenzapfen zur Feuerung des Herdes und des Ofens im Winter und schaffte im kleinen Gemüse- und Blumengarten hinter dem Försterhaus. Da wuchs alles prächtig und gab reichen Ertrag. Und die Blumen blühten vom Frühling bis in den tiefsten Herbst hinein. Nachmittags aber, wenn er mit der Arbeit fertig war, ging er auf die Waldwiese, um zu spielen. Da war er ganz allein, und doch verstand er es, sich recht schön zu unterhalten. Durch die Wiese floss ein Bach zwischen moosigen Steinen. Da machte Harald Wasserfälle und Seen, auf denen die kleinen Schiffe fuhren, die er aus Tannenholz oder Föhrenrinde schnitzte. Er legte kleine Gärten an, mit herrlichen Blumen und zierlichen Sandwegen. Da ließ er kleine Bächlein hindurchfließen und baute hübsche Brunnen, aus deren Röhren kristallhelles Wasser floss. Auch einen Mühlkanal legte er an und zimmerte eine reizende kleine Mühle mit Stuben, Treppen, Türen und Fenstern. Selbst der Müller und die Müllerin nebst den Mühlburschen fehlten nicht. Die waren so sauber aus Holz geschnitten, dass sie wie wirkliche Menschen aussahen, nur viel kleiner. Am schönsten war das Mühlrad, das sich unter dem schäumenden Wassersturz so lustig drehte. Auch ein Esel war da, der die Mehlsäcke tragen musste. Weiter unten legte er einen Bauernhof an, mit einem stattlichen Haus, Scheunen und Ställen. Da standen Kühe, Ochsen und Kälber und ein paar Pferde, die man an den Leiterwagen spannen konnte. Der Bauer und die Bäuerin mit ihren vielen Kindern, Knechten und Mägden belebten den Hof. Bald fertigte Harald noch Schweine, Ziegen und Schafe an, den Hirten mit dem Förchkarren, dazu viele Hühner und einen Hahn, Gänse und Enten, die in den Bächen und Seen munter umherschwammen, und zuletzt einen Taubenschlag mit einem ganzen Schwarm Tauben. Da kann man sich wohl denken, wie wunderschön er spielen konnte mit all den Herrlichkeiten, die er selber meist an den langen Winterabenden so kunstvoll zustande gebracht hatte. Als er einmal an einem schönen Sommerabend auf der Waldwiese spielte, kam aus dem dunklen Tannenwald ein Mädchen. Das hüpfte so leicht daher, als ob es flöge. Sein langes, schwarzes Haar flutete wie weiche Seide, fast bis zum Boden, und wurde oben über dem Kopf von einer weißen Schleife zusammengehalten. Das leuchtende Gewand schien aus zarten, durchsichtigen Heiderosenblättchen gewoben. Ein funkelnder, goldener Gürtel schnürte es um die Mitte des schlanken Leibes ein. Das Gesicht der holden Erscheinung war frisch und lieblich und so fein, wie man es bei Menschenkindern gar nicht findet. Die großen dunklen Augen blickten so lieb, dass durch ihre Schwärze eine Sonne zu leuchten schien. Über der weißen Stirn im schwarzen Haar blitzte ein schmaler Goldreif, der von Edelsteinen flimmerte, klaren Diamanten, roten Rubinen und blauen Saphiren. Harald blickte ganz erstaunt und bezaubert, fast erschrocken, auf das entzückende Wesen und dachte, das müsse gewiss eine Prinzessin sein. Ein echtes Königskind. Das Mädchen kam schüchtern und zögernd näher und fragte dann mit einer Stimme, die gleich hellen Silberglöckchen klang, »Darf ich nicht auch ein wenig mit dir spielen?« Da rief der Knabe, »Oh, das wäre schön, wenn du mit mir spielen wolltest. Ich bin immer allein, und es wäre 10-mal so unterhaltsam, wenn ich einen Spielkameraden hätte. Und nun gar so eine wunderliebliche Gefährtin.« Da kam das fremde Mädchen ganz nah heran und sagte, »Ich heiße Sternhilde und bin die Tochter des Elfenkönigs dieses Waldes.« »Also eine richtige Prinzessin?« fragte Harald. »Nun ja«, antwortete das Elfenkind. »Man nennt mich Prinzess. Wir zeigen uns den Menschen nie, außer wenn wir einmal ein besonders gutes Menschenkind finden, dem wir helfen können. Sonst kann uns höchstens einer in einer Mondscheinnacht bei unserem Reigen belauschen, wenn er sich so versteckt hält, dass wir ihn nicht sehen. Wenn wir aber in den Vollmondnächten hier auf der Waldwiese tanzten, habe ich mich immer wundern müssen über die prächtigen Dinge, die du geschaffen hast. Und jedes Mal fand ich wieder etwas Neues, das mich entzückte. Ich habe dich dann oft bei deinen Spielen beobachtet und hielt mich im Dunkel der Tannen versteckt. Da hat es mich immer so sehr gelüstet, mit dir und deinen schönen Sachen zu spielen. Und ich habe meinen Vater gebeten, dass er es mir erlaube. Zuerst hat er gar nichts davon wissen wollen, denn er sagte, die Menschen seien falsch und böse und könnten einem Elfenkind nur Unglück bringen. Dann aber hat er dich heimlich beobachten lassen und hat gesehen, dass du immer brav bist. Und zuletzt hat er mir heute die Erlaubnis gegeben, deine Spielkameradin zu werden, wenn du niemand ein Wort davon sagen willst und auch nie jemand mitbringst, der mich sehen könnte. Oh, ich sage gewiss keinem Menschen etwas von dir, und allein bin ich ja sowieso immer. »Wie glücklich werde ich sein, wenn ich alle Tage mit dir spielen darf«, rief Harald. Und nun spielten sie miteinander jeden Nachmittag. Und das war jetzt ganz anders als vorher, wo der Knabe so einsam spielte. Sternhilde wusste auch immer wieder etwas Neues anzufangen. Und so wurden die Spiele so wunderschön, als seien es die allerschönsten Märchen. Jetzt musste Harald auch noch Elfen und Feen schnitzeln, wie es ihm das Elfenprinzesschen angab. Und so konnten wirkliche Märchen gespielt werden. Da blieben sie oft zusammen, bis der Mond schien. Und dann wurde das Spiel erst am schönsten. Eines Tages sagte Sternhilde, als sie wieder aus dem Wald zu Harald auf die Wiese kam, »Höre einmal, deine Sachen sind ja reizend, aber es fehlt ihnen doch noch etwas, um so recht mit ihnen spielen zu können.«
»Was meinst du da?« fragte der Knabe.
»Das Leben fehlt ihnen«, sagte die Elfe. »Meinst du nicht auch, es ließe sich noch viel besser mit ihnen spielen, wenn all die Menschen und Tiere, Feen und Elfen lebendig wären?«
»Nein, so etwas«, rief Harald lachend. »Natürlich wäre das noch etwas ganz anderes. Aber sie sind eben aus Holz, und Holz lebt nun einmal nicht.«
»Oh, oh«, widersprach Sternhilde. »Da weißt du aber noch nichts Rechtes. Alles, was wachsen kann, lebt. Oder wie glaubst du denn, dass das Holz wachsen, sprossen, Blätter und Früchte treiben könnte, wenn es nicht lebendig wäre?
Der Knabe wurde nachdenklich und meinte dann, »Das mag ja wohl sein, dass auch Holz Leben hat. Aber wenn es einmal dürr und trocken und geschnitzt ist, dann ist es doch gewiss tot. Und sich von selbst bewegen oder gar sprechen kann es doch niemals. Dazu gehört nur eine Kleinigkeit«, erwiderte das Königstöchterlein. »Der Lebensgeist, den wir Elfen aus den Säften des Lebensbaumes zu bereiten verstehen. Schau, ich habe hier ein Fläschchen davon mitgebracht. Und wenn du willst, machen wir all dein Spielzeug damit lebendig.«
Harald schüttelte den Kopf, denn er konnte das nicht recht glauben. Darum sprach er,
»Natürlich möchte ich das, aber das ist doch einfach unmöglich.« »Wenn ich dir's doch sage«, zürnte das Elfchen, »es ist gar nicht recht von dir, dass du mir nicht glauben willst, denn wir Elfen lügen nie. Das tun nur schlechte Menschen und böse Geister. Aber du sollst es gleich sehen.«
Dabei zog es einen kleinen Kristallkolben hinter seinem goldenen Gürtel hervor und schraubte den Glasstöpsel heraus. Da stieg ein wunderbarer Duft aus dem Fläschlein auf und erfüllte ringsum die Luft mit einem so köstlichen, belebenden Wohlgeruch, dass der Knabe auf einmal glaubte, viel frischer zu werden und sich so fröhlich fühlte wie noch nie im Leben. Sternhilde aber zog nun auch ein zierliches goldenes Spritzchen aus dem Gürtel, füllte es mit dem Lebensgeist und spritzte etwas davon in die Münder, Schnauzen und Schnäbel all der kleinen Menschen, Tier- und Geflügelgestalten. Was war das für ein Zauber? So wie eine Schnitzerei mit der dampfenden Flüssigkeit getränkt war, begann sie sich zu regen und zu bewegen. Die Menschen reckten die Glieder, richteten sich auf, gingen herum und fingen an zu sprechen. Der Müller rief den Mühlknappen zu, sie sollten schnell frisches Korn aufschütten, denn die Mühle laufe leer. Der Bauer befahl den Knechten einzuspannen. Die Bäuerin rief die Mägde an den Backtrog und hieß andere die Kühe melken und die Schweine füttern. Alles begab sich an die Arbeit. Der Schäfer pfiff seinem Hund und trieb die Herde aus. Die Gänseliesel nahm ihren Stecken, um ebenfalls mit ihren Pflegebefohlenen zur Weide zu gehen. Die Tiere liefen hin und her, brüllten, pflügten, wieherten und grunzten, weideten das Gras ab und fraßen aus den Krippen und Futtertrögen. Die Gänse und Enten schlugen mit den Flügeln, schnatterten und flatterten. Die Tauben flogen lustig durch die Luft und ließen sich dann auf die Felder nieder. Die Hühner gackerten, scharrten im Boden umher oder suchten die Nester auf, um Eier zu legen. Der Hahn krähte ein über das andere Mal. Und all die Menschlein, Tierlein und Vögel waren so klein und putzig, dass sie eine richtige Zwergenwelt bildeten. Und es gar zu drollig aussah, wie sie sich bewegten, lärmten und ihrer Arbeit oder Nahrung nachgingen. Und über diese ganze Welt waren Harald und Sternhilde König und Königin. Sie brauchten dem Bauern, dem Müller oder ihren Frauen nur zu befehlen, was sie jetzt tun sollten. So sagten diese, zu Befehl, und führten es gehorsam aus oder ließen es durch ihre Leute ausführen. Am herrlichsten war es, dass die beiden Spielkameraden auch den Elfen und Feen gebieten konnten. Sie ließen die winzigen Elflein wunderbare Reigen tanzen und geboten den Feen mit ihren Zauberstäben Steine in Häuser zu verwandeln, Käfer in Elefanten und Nashörner, Raupen in Zebras und Mücken in Adler. So konnten sie alles hervorzaubern, was sie nur wollten. Und es entstanden bald ganze Dörfer und Städte auf der Wiese, Wälder voller wilder Tiere, Grasebenen mit Büffeln, Antilopen, Zebras und Giraffen, dazu Jäger, die auf die Jagd gingen, und Löwen und Tiger, Bären und anderes reißendes Getier erlegten. Eisenbahnen fuhren von einer Stadt zur anderen, und die Straßen waren mit Fuhrwerken und Fußgängern belebt. Nein, wie schön ließ es sich da spielen, und immer konnte man sich wieder etwas Neues ausdenken und freute sich jeden Abend auf den anderen Tag, wo es noch viel schöner werden sollte. So spielten die beiden in den warmen Sommertagen und hatten nie Streit miteinander. Denn was das eine wollte, war immer auch dem andern recht. Und sie gewannen einander immer lieber und hätten nur immer beieinander sein mögen. Deshalb sagte Harald eines Tages zu Stanhilde: »Wie wird es mir im Winter werden, wenn ich alle Tage in die Schule muss und dann meine vielen Aufgaben mache? Und dann liegt tiefer Schnee auf der Wiese, und es ist auch gar zu kalt hier draußen, um zu spielen. Ich mag gar nicht daran denken, dass du nicht mehr bei mir sein wirst.« Da sagte die Königstochter: »Mir geht es gerade so. Ich möchte alle Tage bei dir sein, auch im Winter. Das wäre aber nur möglich, wenn wir einander heiraten würden. Was meinst du dazu?«
»Was ich meine?
Dass ich mir kein größeres Glück denken könnte. Allein ich bin doch nur ein armer Försterbub und du die Tochter eines Königs und gar noch des Elfenkönigs.«
»Das macht nichts«, meinte Sternhilde.
»Wenn wir uns nur recht lieb haben, und das tun wir ja gewiss, so ist es ganz einerlei, wer und was wir sind. Ich will einmal meinen Vater fragen. Der ist sehr gut und tut mir alles zuliebe.«
Am anderen Tag, als das Elfchen wieder auf die Waldwiese kam, rief es gleich:
»Denke dir, ich darf dich heiraten. Mein Vater hat es mir erlaubt.« Zuerst wollte er freilich nichts davon wissen. Als ich ihm aber sagte, dann könne ich gar nicht mehr froh sein, und als ich so weinen musste und immer wieder bat, da hat er gesagt, er wolle schon einwilligen. Doch er fürchte, du könntest mich recht unglücklich machen.«
»Wo denkst du hin?« rief Harald.
»Da würde ich ja selber auch ganz unglücklich. Ich will nur alles tun, um dich immer glücklich zu machen und nichts anderes.«
»Höre«, erwiderte die Prinzessin,
»ich habe dir schon gesagt, dass wir Elfen niemals lügen, und das ist unser strengstes Gesetz. Und auch ganz notwendig, denn wenn wir nur ein einziges Mal eine ganz kleine Unwahrheit sagen, so würde der Geist der Finsternis, der ein Lügner ist und ein Herr über alle Lügner, Gewalt über uns bekommen und uns in sein dunkles Reich einsperren, wo wir ihm dienen müssten und er uns quälen würde. Die Menschen darf er, solange sie leben, nicht gefangen nehmen. Aber er ist doch ihr Herr und Gebieter, wenn sie nicht bei der Wahrheit bleiben. Und sobald sie tot sind, führt er ihre armen Seelen in sein finsteres Reich. Und nur über die Wahrhaftigen hat er keine Macht. Die fliegen nach dem Sterben in das Reich des Lichts, dessen Kinder auch wir Elfen sind. Bist du aber ein Elfenbräutigam geworden, so gelten für dich auch unsere Gesetze. Dann darfst du nie lügen. Sobald du eine Unwahrheit sprechen würdest, käme der Geist der Finsternis, dich in sein unseliges Reich zu führen, und dann könne ich nie mehr froh werden. Darum hat mein Vater gesagt, ich dürfe dich nur heiraten, wenn du mir heilig versprechest, nie in deinem Leben die kleinste Lüge zu sagen.«
»Oh, das verspreche ich gern«, rief Harald.
»Das wird mir gar nicht schwer werden, denn ich sage schon immer nur die Wahrheit und kann die Lüge nicht leiden.«
»Also«, sagte Sternhilde fröhlich,
»dann verlobe ich mich jetzt gleich mit dir vor Gott und den Elfen und will dir immer treu bleiben, wie du mir treu bleiben sollst.«
Mit diesen Worten streifte sie einen kleinen goldenen Ring vom Finger und steckte ihn dem Knaben an den Ringfinger seiner linken Hand. Das war aber nur möglich, weil der Ring von selber größer wurde, gerade so groß, dass er an den Finger passte. Denn Elfenringe sind Zauberringe, die jedem passen, dem sie geschenkt werden, und kleiner oder größer werden, wie man sie gerade braucht. Dann sprach die Holde feierlich, doch voller Freude:
»So, jetzt bist du mein verlobter Bräutigam, ein Kind des Lichts und der Wahrheit, und nichts kann uns mehr trennen als die Lüge, der wir aber beide abgeschworen haben.«
Dann gab sie ihm einen Kuss und fügte hinzu: »Bringe mir morgen auch einen Ring nach dem Maß meines Ringfingers, weil Menschenringe immer gleich groß bleiben. Dann bin auch ich mein Leben lang an dich gebunden, in Freud und Leid, wie ich es ja nicht anders will. Wohl betrachte ich mich schon jetzt als deine verlobte Braut und werde dir immer Treue halten. Aber erst, wenn ich deinen Ring trage, gilt der Verspruch auch vor den Elfen, und wir dürfen in der ersten Maiennacht Hochzeit halten.
Und den ganzen Winter soll ich dich nicht sehen? Fragte Harald traurig.
Oh nein, rief Sternhilde. Da könnte ich ja auch nicht froh sein. Als deine Braut darf ich dich auch bei deinen Eltern alle Tage besuchen und brauche mich nicht vor den Menschen verborgen zu halten. Nur dürfen sie nicht wissen, dass ich eine Elfe bin. Deinen Eltern musst du das freilich sagen, sie dürfen es wissen. Die anderen sollen aber glauben, ich sei ein Menschenkind. Und das ist dann ebenso die reine Wahrheit, weil ich als deine Braut zu euch Menschenkindern gehöre. Aber jetzt will ich gehen, denn dieser Tag ist zu heilig, als dass wir uns mit Spielen unterhalten könnten.
Da küsste sie ihn noch einmal und ging, winkte ihm auch noch mit der weißen Hand fröhlich zurück, ehe sie im Tannendunkel verschwand. Harald aber schritt ganz glückselig wie im Traume heim und erzählte jetzt seinen Eltern von seiner Spielgefährtin und dass er die Tochter des Elfenkönigs zur Braut gewonnen habe. Der Förster sagte, das sei eine sehr hohe Ehre, und es freue ihn ganz besonders, dass die Elfen die Wahrheit so heilig halten. So sei er gewiss, dass sein Sohn mit der Prinzessin glücklich werde. Und er gab ihm gleich Geld, um in die Stadt zu gehen und einen recht schönen Goldring zu kaufen für seine liebe Braut. Am folgenden Nachmittag steckte Harald der Elfenkönigstochter das Ringlein an den Finger und versprach ihr noch einmal Wahrhaftigkeit und Treue. Da trat auf einmal ein kleiner, aber schön gewachsener edler Greis aus dem Wald. Er hatte einen langen weißen Bart und ein freundliches Gesicht mit hell leuchtenden Augen. Auf dem Kopf trug er eine goldene Krone mit funkelnden Edelsteinen. Ihm zur Seite schritt eine holdselige Frau. Auch sie hatte graues Haar und trug ein kostbares Diadem. Frisch und jugendlich sah ihr liebliches Gesicht aus, trotz ihres Alters.
»Ich bin der Vater deiner Braut«, sagte der König zu Harald. »Wir vertrauen dir unser jüngstes und liebstes Kind an, weil es dich so innig lieb hat, und hoffen, du wirst immer so brav und wahrhaftig bleiben wie bisher, damit ihr beide glücklich werdet. Sie wird dir dazu verhelfen, das wissen wir. Wir Eltern geben euch unseren Segen und bitten Gott, dass auch er euch segnen möge.«
Da legte er den beiden die Hände auf die Köpfe, und die Königin tat das auch. Dann küsste sie Harald und sagte mit sanfter Glockenstimme,
»Mein Kind geht unter die Menschenkinder und glaubt, bei dir sein Glück zu finden, wie es dich glücklich machen will. Bleibet fromm und haltet euch recht, so wird es euch wohlergehen.«
Dann sprach der Elfenkönig,
»Führe uns jetzt zu deinen Eltern, die deine Braut noch nicht gesehen haben. Erst wenn auch sie euch gesegnet haben, ist euer Verlöbnis vollkommen, vor Gott, vor den Elfen und den Menschen.«
Da führte der Knabe die drei ins Försterhaus, wo sein Vater und seine Mutter staunten und hoch erfreut waren über den vornehmen Besuch. Besonders konnten sie sich nicht satt sehen an Sternhildes Schönheit und ihren lieben Augen. Sie gaben mit Freuden den Kindern ihren Segen. Der König aber sagte noch zu Harald,
»Wenn der Winter aus ist und der Mai erscheint, dann ist deine Schulzeit zu Ende, und du wirst 18 Jahre, Sternhilde aber 16. In der ersten Nacht des Maien sollt ihr Hochzeit feiern in meinem Schloss. Nachdem ihr zuvor in eurer Kirche getraut worden seid nach Menschen- und Christenbrauch. Wenn Gott es will, wird es also geschehen.«
Dann ging das Königspaar mit seinem Töchterlein zurück in den Wald. Wenn jetzt Sternhilde und Harald jeden Nachmittag auf der Waldwiese zusammenkamen,
spielten sie gar nicht mehr viel miteinander. Viel lieber saßen sie beisammen im weichen Moos am Waldessaum, plaudernd und kosend und sich freuend auf die holde Maienzeit, die sie für immer zusammenführen sollte. Eines Morgens schickte der Förster seinen Sohn in die Stadt, einige Einkäufe zu machen. Als er auf dem Heimweg war, begegneten ihm einige Burschen, Schulkameraden von ihm. Die riefen ihm zu:
»Komm mit, wir holen dem alten Kracher seine Butterbirnen.«
Der, den sie den alten Kracher nannten, war ein Greis, der ein Gärtchen vor der Stadt angelegt hatte, in harter Arbeit, um sich und die Seinigen kärglich zu ernähren. In dem kleinen Garten wuchs ein einziger Birnbaum, der aber die besten Birnen trug, weit und breit. Der Alte wollte die Birnen verkaufen, denn sich selber und seiner Familie konnte er die köstlichen Früchte nicht gönnen. Er brauchte das Geld dafür, um im Winter nicht gar zu sehr Hunger leiden zu müssen. Die bösen Buben wollten ihm aber das Obst, nachdem sie lüstern waren, stehlen. Es war gerade reif, und sie wussten, dass der Alte heute überfällt war und sie nicht überraschen konnte. Harald erwiderte den rohen Kameraden:
»Es heißt doch, du sollst nicht stehlen.«
»Ach was«, sagten sie,
»genommen ist nicht gestohlen. Bist du ein Duckmäuser und ein Feigling? Wo nicht, so komme mit.«
Da schämte sich Harald vor den Freunden. Als Feigling und Duckmäuser wollte er nicht gelten. Auch dachte er, wie schön es wäre, wenn er seiner Braut ein Körbchen mit den herrlichen Birnen bringen könnte. Wuchs doch kein Obst im Förstergarten. Aber dann sagte er sich, dass es doch nicht recht sei, dem alten Mann sein Eigentum wegzunehmen, und sprach:
»Lass das Gottlose treiben, ich tue nicht mit.«
»Dummkopf«,
schalten ihn die anderen lachend. Und weil sie jetzt gerade an den Garten gekommen waren, durchbrachen sie den Zaun, durch den der Greis seine Anlagen geschützt hatte, und schüttelten den Baum, bis keine Birne mehr droben war. Sie stopften alle ihre Taschen voll und füllten noch ihre Hüte. Dann kamen sie wieder heraus. Harald war stehen geblieben und hatte dem schnöden Raub zugesehen. Jetzt kam einer der Gesellen auf ihn zu und sagte lachend:
»Du armseliger Tropf, dauerst mich. Sollst du wegen deiner blöden Ehrlichkeit leer ausgehen? Da, nimm. Du sollst auch deinen Anteil haben, wenn du auch nur zugesehen und nicht mitgeholfen hast.«
Da dachte Harald: »Ich habe ja diese Birnen nicht gestohlen. Sie werden mir geschenkt. So darf ich sie doch wohl nehmen.« Und er nahm, was der Kamerad im Hut hatte, und schob es dankend ein. So konnte er am Nachmittag seiner Braut auf der Waldwiese ein Körbchen voll saftiger Birnen anbieten, die ihr auch ein besonderer Leckerbissen waren, weil sie nur selten Gartenobst zu kosten bekam, vollends kein so prächtiges.
»Ei, woher hast du denn diese herrlichen Birnen?«
fragte Sternhilde überrascht.
»In eurem Garten stehen doch gar keine Obstbäume.«
Harald hätte sich vor seiner Braut geschämt, zu gestehen, dass es gestohlenes Obst war. Er hatte ein schlechtes Gewissen, denn er erkannte jetzt doch, wie unrecht es gewesen war, von dem Raub etwas anzunehmen. Und so erfüllte sich an ihm der Fluch der Sünde, dass aus ihr immer neue Verschuldung entsteht. Und zum ersten Mal in seinem Leben flüchtete er zu einer Unwahrheit, um der Königstochter nicht bekennen zu müssen, wie schlecht er gewesen sei. »Ach«, sagte er verlegen, »ich war heute Morgen in der Stadt und begegnete einem Freund, der eben einen Birnbaum in seinem elterlichen Garten geleert hat. Der hat mir einiges von seinem Obstsegen geschenkt.« Sternhilde merkte seine Verlegenheit, denn während er sprach, wurde er über und über rot und senkte die Blicke zu Boden als einer, der das Lügen nicht gewohnt ist. Erschreckt und traurig sah sie ihn aus ihren dunklen, ehrlichen Augen an, so daß er die Augen schloss, mit denen er soeben zu ihr hatte aufblicken wollen. Aber schon rauschte es hoch in den Lüften, und der Himmel verfinsterte sich ganz plötzlich. Entsetzt schaute die Königstochter empor und schrie dann:
»Unseliger, du hast gelogen! O du Ärmster, ich Unglückliche! Schon naht der Geist der Finsternis, um dich zu deiner Strafe zu holen!«
Nun blickte auch der Jüngling zum Himmel auf. Kohlschwarze Gewitterwolken zogen herauf, von schwefelgelben Blitzen durchzuckt. Unter ihnen schwebte ein ungeschlachter Riese mit ungeheuren Fledermausflügeln herab. Seine großen Augen glühten unheimlich wie Katzenaugen, und seine mächtigen Hände und Füße waren mit scharfen Krallen bewehrt. Er schoss herab, als ob er stürze, und schon stand er vor dem zitternden Elfenkind und dem erschrockenen Harald.
»Gute Beute«,
rief er mit grausigem Lachen und griff mit den Klauen nach dem Knaben. Da fiel Sternhilde ihm zu Füßen und flehte mit tränenüberströmtem Gesicht:
»Erbarmen, erbarmen, du Schrecklicher! Nur dieses eine Mal übe Gnade und verschone der, der mir der Liebste ist!«
Gellend lachte der Unhold auf.
»Des Elfenkönigs Töchterlein krümmt sich zu meinen Füßen. Das ist für mich ein wonniger Anblick. Ärgert mich doch nicht so grimmig, als dass ich den Elfen nie etwas anhaben kann, weil sie sich hüten, ihr Gesetz der Wahrheit zu übertreten. Nun kann ich doch wenigstens einmal einen Elfenbräutigam holen und dadurch ein Elfenkind ins Herz treffen. Das ist eine Lust. Denn euch Elfen hasse ich aus tiefster Seele um eurer strengen Wahrhaftigkeit willen. Und da meinst du, dummes Bräutchen, ich werde Gnade üben, die mir ganz fremd ist, und den Tropfen springen lassen, dass ich um mein köstliches Vergnügen käme? Nein, der muss mit!«
Und wieder griff er mit den Krallen nach Harald. Da schrie das Königskind:
»Lass ihn, lass ihn! Nimm mich dafür! Ich will für ihn das Schlimmste dulden!«
Erstaunt sah der Geist sie an.
»Dich soll ich statt seiner ins Reich der Finsternis schleppen? Ist das dein Ernst?«
»Mein heiliger Ernst«, rief sie, »alles will ich leiden, wenn nur er verschont bleibt von einem grässlichen Schicksal.«
Da brüllte der Fledermausriese mit teuflischem Grinsen:
»Holla, das ist mir tausendfache Lust. So soll ich endlich eines der verhaßten Elfengeschöpfe in meine Klauen bekommen? Denn wer sich freiwillig zum Opfer anbietet, den darf ich anstelle des Missetäters quälen.«
Dabei ergriff er die zarte Sternhilde mit seinen fürchterlichen Krallen.
»Halt! Halt!« schrie Harald entsetzt. »Ich bin der Verbrecher. Mich musst du mitnehmen. Gleich lass dieses schuldlose Königskind los. Auf diesen Engel der Reinheit und Wahrhaftigkeit hast du keinen Anspruch.«
Aber schon schwebte das Scheusal mit seinem Opfer hoch in der Luft und rief hohnlachend herab:
»Sie selber hat mir das Recht dazu gegeben, und ich wäre ein Tor, es mir nehmen zu lassen. Du wirst ja auch zugleich gestraft, und deine Strafe ist wohl noch härter, als wenn ich dich mit fortgeschleppt hätte. Denn fortan musst du dich immer mit der verzweifelten Reue quälen, dass deine zarte Braut um deiner Schuld willen so Entsetzliches dulden muss.«
»Wohin führst du sie, Unhold?«
schrie der Jüngling außer sich, da er sah, dass der Geist seine unschuldige Beute um keinen Preis mehr freigeben würde. Da hörte er Sternhildes Glockenstimme herabrufen:
»Der Eingang zu seinem Höhlenreich liegt in den hohen Bergen!«
Allein da verschloss ihr der Riese den kleinen Mund mit seiner gewaltigen Hand, und sie konnte den Namen des Gebirges nicht mehr nennen. Und der Geist der Finsternis tauchte mit ihr in die schwarzen Wolken, die blitzend und donnernd am Himmel hinjagten, wie vom Sturmwind getrieben, bis sie in der Ferne verschwanden und die Sonne vom wolkenlosen Himmel auf die Waldwiese herniederlachte, wie zuvor.
In Haralds Herzen aber war die Sonne erloschen. Er sah das Körbchen mit den Birnen am Boden liegen, wo es Sternhilde entglitten war, als sie auf den Knien die zarten Hände flehend zu dem bösen Geist erhoben hatte. Wütend hob er es auf und wollte es in den Bach schleudern. Dann aber besann er sich, dass die Birnen keine Schuld traf, sondern ihn allein, und dass es Sünde wäre, eine Gottesgabe zu verderben, die andere noch laben konnte. Er wollte von jetzt an nichts Böses mehr tun, vielmehr gut machen, was sich noch gut machen ließ. So brachte er das Obst dem alten Mann, dem es gehörte, und bat ihn um Verzeihung. Dann gab er ihm seine Uhr und was er sonst noch bei sich hatte, so daß die gestohlenen Birnen 10-fach bezahlt waren, obgleich andere die Diebe waren und sie verzehrt hatten. Was er weiter zu tun hatte, stand für ihn fest. Er durfte nicht rasten noch ruhen, bis er das Reich der Finsternis gefunden und seine geliebte Braut befreit hatte. Oder, wenn dies nicht möglich war, ihr trauriges Los teilen konnte. Er ging zu seinen Eltern und sagte ihnen alles. Sie billigten seinen Entschluss, weil das seine Pflicht sei, und gaben ihm Geld und Wegzehrung, so viel sie ihm bei ihrer Armut geben konnten. Und er machte sich auf den Weg. Aber wohin?
»In den hohen Bergen«,
hatte die Geliebte gerufen. »Ach,
hohe Berge gab es ja so viele.«
Doch meinte er, es werde wahrscheinlich das Riesengebirge sein, in dem wohl Riesen hausen mochten, seinem Namen nach zu schließen. Auch hatte er einmal gehört, dass dort ein riesiger Geist sein Wesen treibe. So ging er denn rüstig dem Riesengebirge zu, das ihm auch von allen hohen Gebirgen am nächsten lag. Und als er es erreicht hatte, kletterte er in der ödesten Felsenwildnis umher und suchte nach dem Höhleneingang in das Reich der Finsternis. Eines Abends setzte er sich ermüdet auf einen Felsblock. Da geriet der Stein unter ihm auf einmal ins Rollen, so daß er unsanft herunterfiel, während der Fels in einen nahen Bach kollerte, dessen Wasser so hoch aufspritzte, daß es im Niederregnen Harald ganz durchnässte. Er wollte sich ein besseres Ruheplätzchen suchen und schritt über den Bach auf einer Brücke, die er vorher nicht bemerkt hatte. Da kippte die Brücke unter seinen Füßen um, und er fiel in das Bächlein, das glücklicherweise nicht tief war. Pudelnass stieg er ans Ufer. Von der Brücke war nichts mehr zu sehen. Aber hier stand ja eine breite, behagliche Ruhebank mit Lehnen. Da machte er sich ein moosiges Lager auf der Bank zurecht, sammelte auch noch viel Moos, um sich damit zudecken zu können. Dann zog er sich aus und breitete seine Kleider zum Trocknen auf den Felsen aus, legte sich auf sein weiches Ruhebett und deckte sich warm zu. Auf einmal aber erhob sich die Bank in die Luft und schwebte langsam über dem Boden hin. Dann fuhr sie plötzlich mit einem Ruck in eine Höhle hinein, so daß Harald mitsamt seinem Moosbett heruntersauste und auf dem Boden lag. Da merkte er, daß es hier nicht ganz geheuer war und nicht alles mit rechten Dingen zuging. Sollte vielleicht diese Höhle der Eingang zum unterirdischen Reich sein, das er suchte? Er erhob sich und folgte einem hellen Schein im Inneren der Grotte. Als er um eine Felsenecke bog, fand er eine geräumige Halle mit prächtigen glitzernden Tropfsteinen. In der Mitte des Raumes brannte ein helles Feuer, und doch war kein Mensch zu sehen. Im Hintergrund aber stand ein wundervolles Bett mit weichen Polstern und weißen Linnen, auch wollenen Decken, wie es eher in ein Königsschloss passte, als in eine Tropfsteinhöhle des Riesengebirges. Rings waren die Wände dicht, ohne eine Öffnung, durch die man weiter unter den Erdboden hätte dringen können. Jetzt hörte der Jüngling Schritte, und es erschien ein alter, freundlicher Mann, der Haralds durchnässte Kleider hereinbrachte. »Guten Abend«, sagte der Alte.
Ich habe gedacht, eure Kleider werden besser an meinem Feuer trocknen als draußen im Nachttau.
Guten Abend, erwiderte der erstaunte Jüngling den freundlichen Gruß. Seid ihr der Besitzer der Höhle und dieses fürstlichen Lagers?
Der Greis lachte.
Die Höhle gehört freilich mir, wie das ganze Gebirge. Das armselige Bett habe ich aber für euch richten lassen, damit ihr gut schlafen könnt. Denn ich sehe euch schon tagelang in meinem Gebirge herumstolpern und im Freien übernachten. Nur wenige Stunden schlafend auf hartem Lager, so dass euch eine bessere Nachtruhe wohl nötig sein dürfte und zu gönnen ist.
»Ihr seid der Herr des Gebirges?« fragte der Jüngling. »Seid ihr etwa gar der Geist, den die Leute hier Rübezahl nennen, wie man mir sagte, und der sich verwandeln könne, wie es ihm gefällt?«
»Still«, sagte der Graubart, »nennet den Namen nicht. Ich höre ihn nicht gern, denn er erinnert mich an den dümmsten Streich meines Lebens. Ich habe euch ein wenig unsanft mitgespielt, wie ich es bei unnützem Gesindel zu tun pflege, das sich zwecklos in meinem Gebiet herumtreibt. Ich habe nämlich den Felsblock unter eurem allerwertesten Sitzpolster wegrollen lassen, hieß meine Geister die Brücke bauen und unter euren Füßen wegziehen. Und auch die Ruhebank habe ich hervorgezaubert. Aber es hat mir gefallen, dass ihr nicht geschimpft und gewettert habt, wie all die anderen. Und deswegen habe ich euch dieses Feuer anzünden lassen, euch zu wärmen und zu trocknen. Und die Bettstelle hierher zu schaffen befohlen, dass ihr gelinde ruhen möget. Meine Geister mussten euch alsdann mit der Bank hierher tragen, haben euch aber ein wenig plötzlich abgesetzt. Es sind eben grobe Gesellen. Nun aber sagt mir, was ihr in meinem Reiche so eifrig sucht.
Ich suche den Geist der Finsternis und dachte, vielleicht könntet ihr es sein, denn er soll in den hohen Bergen wohnen. Allein ich sehe wohl, dass ihr nichts mit ihm gemein habt, denn ihr seid ein guter Geist.
Wohl gesprochen. Ihr gefällt mir immer besser. Elenden Tropfen spiele ich zwar manchmal übel mit, gute Kerle jedoch liebe ich zu beschützen und ihnen behilflich zu sein. Warum aber sucht ihr nach dem Geist der Finsternis?
Jetzt erzählte Harald dem Alten seine ganze Geschichte. Der schüttelte darauf den Kopf und sprach:
»Wo der finstere Geist haust, ist mir unbekannt. Jedenfalls weit weg von hier. Doch werde ich euch eure Suche wesentlich erleichtern können. Denn euer Vorhaben ist recht und findet meinen Beifall. Schlaft euch zunächst einmal recht aus. Ich werde euch zuvor für einen kräftigen Imbiss sorgen. Ich wünsche guten Appetit und wohl zu ruhen.«
Mit diesen Worten entfernte sich Rübezahl, oder der Herr des Gebirges, und Harald rief ihm noch Dank und gute Nacht nach. Gleich darauf schwebte ein Tisch herein, bedeckt mit dampfenden köstlichen Speisen: Krebssuppe, Gänsebraten, Rehschlegel, Knödel und bayerisch Kraut, auch Obst und Südfrüchte, Torten und Schaumwein. Sogar ein Stuhl wurde von ebenso unsichtbaren Geistern hereingetragen. Und der Jüngling setzte sich an den Tisch und ließ sich alles wohlschmecken. So herrlich hatte er noch nie gespeist. Dann legte er sich in das warme, weiche Bett und schlief wie ein König. Als er morgens erwachte, waren seine Kleider ganz trocken, und während er sich ankleidete, nachdem er draußen im Bach gebadet, schwebte schon der Frühstückstisch herein mit heißer Schokolade und einem Teller voll Milchbrötchen nebst frischer Butter und goldklarem Honig. Kaum hatte Harald sein Frühmahl beendigt, so erschien der Herr des Gebirges, diesmal als ein starker, rüstiger Mann mit langem braunen Bart, so dass der Jüngling ihn gar nicht wiedererkannt haben würde, wenn er ihm nicht gleich gesagt hätte, wer er sei. Rübezahl führte seinen jungen Freund hinaus und erstieg mit ihm einen steilen Berggipfel, der oben in dichte Wolken gehüllt war. Als sie aber ganz oben über den Wolken standen, sahen diese aus wie ein großes Schiff ohne Masten und Segel. Da habe ich dir von meinen Geistern ein Wolkenschiff bauen lassen, sprach der Herr des Gebirges. Mit dem kommst du schnell voran und kannst in 20 Wochen die Reise machen, zu der du sonst wohl 20 Jahre und noch mehr gebraucht hättest. Es ist aus dünnem Stahl gebaut und innen mit weichen Gummiplatten verkleidet. Unten aber hängen dicke Wolken daran, die es durch die Luft tragen. Niemand kann von der Erde aus sehen, dass es ein Schiff ist, sondern jedermann hält es für eine große Wolke. Die Wolken hängen ganz fest am Kiel. Sie sind an ihn gebannt. Und der stärkste Sturmwind kann sie nicht davon lösen. Dort hinten ist das Steuer, mit dem du das Fahrzeug lenken kannst, wohin du willst. Und gleich daneben siehst du eine Kurbel. Je weiter du sie aufdrehst, desto schneller fliegt das Schiff durch die Lüfte. Drehst du sie aber ganz zu, so steht es still. Willst du aussteigen, so fahre an einen Berggipfel und wirf den Anker aus. Vergiss das ja nicht, sonst könnte der Wind das Boot wegtreiben und es wäre dir nicht mehr möglich, hineinzukommen.
Natürlich ist auch eine Vorrichtung zum Auf- und Absteigen vorhanden. Sieh, hier die große Trommel, die mit grünumsponnenen Draht umwunden ist. Rechts und links in den Schiffswänden bemerkst du 2 Löcher. Wenn du die beiden Drähte, die an der Trommel herabhängen, mit den Stiften an ihren Enden in diese Löcher steckst, so kreist das Blitzfeuer in den Stahlwänden und macht sie ganz heiß. Denn die Trommel zieht mit den vielen vergoldeten Eisenspitzen, die du an ihr erschaust, den Blitzstoff an, den die Menschen Elektrizität nennen, und ist immer damit geladen. Du spürst im Boote nichts von der Hitze, weil die Gummiplatten sie abhalten. Sind nun die Stahlwände heiß, so dehnt sich die Wolke aus und zieht das Wasser aus der Luft an, wie ein Riesenschwamm. Sie wird dann immer schwerer und senkt sich zur Erde. Ziehst du aber die Drähte wieder heraus, so kühlt sich der Stahl ab und die Wolke mit ihm. Sie zieht sich zusammen und verdichtet sich, und dann regnet das Wasser heraus. Dadurch wird sie immer leichter und steigt hinauf, höher als die höchsten Bergspitzen, wenn du willst. Die Kraft, die das Schiff treibt, ist so gewaltig, dass du auch gegen den heftigsten Sturm fahren kannst. Ein weiches, warmes Lager siehst du dort, wenn du in den Lüften schlafen willst. Und Vorräte zum Essen und Trinken findest du in den Blechkisten. Für ein paar Monate reichen sie schon aus. Wenn du davon etwas wärmen oder kochen willst, so brauchst du nur die Gummiplatte dort hinten an dem Ledergriff herauszuziehen und die Häfen auf den Stahlboden zu stellen, den du dadurch heiß machst, dass du die Drähte einsteckst.
Man kann sich denken, wie froh Harald über dieses kostbare Geschenk war und wie sehr er dem guten Berggeist dafür dankte. Dieser aber fuhr fort:
Fahre jetzt zuerst nach den Alpen, denn die sind die höchsten Berge bei uns. Findest du da den Geist der Finsternis nicht? So fahre der Sonne entgegen bis zum Kaukasus und von dort am Uralgebirge hin nach Norden. Im Südosten findest du hernach die höchsten Berge der Erde, den Himalaya. Ist auch hier nichts zu finden, so reise weiter der Sonne zu nach Alaska und Nordamerika. Dann fahre am Felsengebirge hinunter und die Anden entlang, bis zum Feuerland. Dann hast du die höchsten Berge der Erde gesehen. Denn in Afrika und Australien gibt es keine so hohen Gebirge, wenn auch vereinzelte Bergriesen emporragen. Und nun steige ein, lebe wohl und viel Glück zur Reise. Harald wollte sich noch recht bedanken. Allein der Herr des Gebirges war verschwunden und nirgends mehr zu sehen. So stieg er in das Wolkenschiff, zog den Anker herein, drehte die Kurbel auf und richtete das Steuer nach Süden. Gleich flog die Wolke mit ihm dahin, immer schneller und schneller. Oh, wie herrlich war es, so durch die Lüfte zu sausen. Wenn er sich über den Rand des Wolkenbootes beugte, konnte er drunten die Felder und Wälder, die Flüsse und Seen, die Städte und Dörfer schauen. Alles so klein und winzig, wie sein Spielzeug auf der Waldwiese. Drunten aber wunderten sich die Leute über die große dunkle Wolke, die so schnell gegen den Wind flog, vorbei an allen anderen Wolken, die in der entgegengesetzten Richtung dahinjagten.
Schon in wenigen Stunden war Harald in Tirol und lenkte sein Schiff nach der höchsten Bergspitze. Dort sah er einen Mann auf einem Felsvorsprung stehen. Der Unglückliche hatte sich verstiegen und konnte weder hinauf noch hinunter, weder rechts noch links. Denn überall gähnten die schauerlichsten Abgründe. Der Wolkenfahrer lenkte sein Boot unter die Stelle, wo der Mann stand. Und wie es eben an den Felsen stieß, stürzte der Unglückliche herab. Denn er stand schon 2 Tage und 2 Nächte dort oben, ohne sich bewegen zu können, und wurde vor Müdigkeit und Hunger ohnmächtig. Glücklicherweise fiel er gerade in das Schiff auf das weiche Federbett und nahm keinen Schaden. Schnell ließ Harald das Schiff tiefer sinken, bis auf eine grüne Matte, wo er den Anker warf. Dann trug er den Bewusstlosen hinaus, holte Speise und Trank, rieb ihn mit nassen Tüchern, die er in einer Quelle anfeuchtete, und flößte ihm feurigen Wein ein. Bald kam der Mann wieder zu sich und konnte nun nach Herzenslust essen und trinken, was ihm sein freundlicher Retter bot. Er sah vor sich nur die große Wolke wie einen dichten Nebel in der Wiese liegen und konnte nicht erkennen, dass es ein Schiff sei. Und weil ihm vorher so schwindlig gewesen war, hatte er auch nichts davon gesehen, als Harald zu seiner Hilfe nach dem Felsturm fuhr. Er dachte, der junge Mann sei eben hinaufgeklettert und habe ihn heruntergeholt, und er dankte ihm mit vielen warmen Worten. »Wisst ihr nicht, ob hier in Tirol die Höhle des Geistes der Finsternis ist?« fragte ihn der Jüngling.
»Nein«, sagte der Mann. »Ich kenne ganz Tirol und habe davon nie etwas gehört oder gesehen.«
Jetzt war aber der Gerettete so erschöpft, dass er einschlief. Harald ließ ihm noch Speise und Trank zurück und bestieg dann wieder sein Wolkenschiff. Denn der Mann konnte, wenn er erwachte und sich noch einmal gestärkt hatte, von hier aus leicht allein zum nächsten Dorf gelangen. Der Jüngling fuhr noch viele Tage in den Alpen herum. Er landete auf der Dreiherrnspitze, auf dem Watzmann, auf der Jungfrau, auf dem Berg Rosa und dem Monte Bego, wo das Edelweiß in Mengen blüht, wie die Gänseblümchen auf den deutschen Wiesen. Dann fuhr er zum Mont Cenis, zum Mont Blanc, zum Matterhorn und ins oberen Gardin. Aber nirgends fand er eine Spur vom Geist der Finsternis. Noch wusste irgendjemand etwas von ihm zu künden. So reiste er denn weiter über die Karpaten und den Balkan in die wilden Schluchten des Kaukasus. Aber auch in diesen Gebirgen war der Gesuchte unbekannt. Da fuhr Harald weiter nach Süden zum Berge Ararat, auf dem Noahs Arche nach der Sintflut landete. Hier, meinte er, könne wohl der Geist hausen, und er suchte den ganzen Berg ab, bis hinunter in die tiefsten Täler. Da sah er eine Schar wilder Kurden auf ihren schnellen Pferden daherjagen. Die schossen auf ihn, und er musste schnell fliehen und sich in den Felsen verstecken. Als er sich wieder hervorwagte, fand er seine Verfolger an einer Quelle schlafend. Ihre Pferde weideten in der Nähe. »Ich brauche Waffen«, dachte er, »sonst kann es mir unter wilden Heiden noch schlimm gehen.« Darum nahm er einem der Schlafenden sein Gewehr und seinen krummen Säbel ab, so sacht und leise, dass er nicht erwachte. Dann fing er das beste Pferd ein und ritt am Berghang hinauf. Bald wurde aber der Berg so steil, dass der Jüngling nicht weiterreiten konnte. Er band das Pferd an eine junge Fichte und kletterte zu seinem Wolkenschiff hinauf. Als er es erreichte, sah er, dass die Kurden unten erwacht waren. Sie bemerkten das Pferd, das ihnen fehlte, hoch über sich und ritten in heller Wut dorthin, um es zu holen. Harald aber dachte, »Das Pferd kann ich gut brauchen, um schneller fortzukommen, wenn ich aussteigen muss. Und da diese Menschen mich sinnlos erschießen wollten, kann ich es mir wohl nehmen.« Deshalb ließ er sein Wolkenschiff sinken, bis dahin, wo er das Pferd angebunden hatte, und stieg aus. Jetzt aber waren die wilden Männer schon nah herangekommen und schossen wieder auf ihn. Eine Kugel durchbohrte seinen Hut und eine andere seinen Ärmel, doch ohne ihm Schaden zu tun. Schnell band er das Ross los und verschwand mit ihm im Wolkennebel. Er setzte mit dem Pferd in sein Boot und stieg schnell auf, gerade als die Räuber zur Stelle kamen. Die waren ganz verblüfft, denn sie sahen nichts als eine davonfliegende Wolke und keine Spur von dem jungen Helden und dem Pferd, das er waffenlos erbeutet hatte. Zugleich brach aus der schwarzen Wolke ein heftiger Wolkenbruch, der die Räuber bis auf die Haut durchnässte, so dass sie in aller Eile den Berg hinabritten, um in einer Höhle Schutz zu suchen. Harald beugte sich über den Rand des Schiffes und musste lachen, als er die Kurden so Hals über Kopf davonjagen sah. Das nasse Bad gönnte er ihnen, obgleich er es nicht aus Rache über sie hatte hereinbrechen lassen, sondern eben nur die Drähte aus den Schiffswänden gezogen hatte, um aufzusteigen. Da der elektrische Strom dadurch ausgeschaltet wurde, kühlten sich die Stahlplatten rasch ab und mit ihnen die Wolke, so dass sie zu regnen begann, infolgedessen leichter wurde und das Boot in die Lüfte hob. Der junge Held steuerte nun nordwärts, dem Uralgebirge zu. Da er jedoch starken Hunger verspürte, ließ er bald den Strom wieder durch das Schiff kreisen und kochte sich auf der erhitzten Kochplatte eine warme Suppe, bereitete sich auch aus einem schnell hergestellten Teig Pfannkuchen und briet dazu eine Wildente, die er im Flug mit seiner zweiläufigen Büchse schoss. Durch die Erhitzung war das Wolkenboot wieder gesunken und landete auf einer einsamen Wiese. Hier hielt der Jüngling sein köstliches Mahl und stieg dann gleich wieder auf, um über den Kaukasus zurück nach dem Ural zu fliegen. Das ist aber eine lange, lange Bergkette, und er brauchte 4 Wochen, um sie zu durchforschen und bis an ihr nördliches Ende zu gelangen. Als er auf dieser Fahrt einmal ausgestiegen war und die Küste des Gebirges durchsuchte, kamen 2 ungeheure Bären auf ihn zu. Schnell riss er die Flinte von der Schulter und schoss den 2. Lauf ab auf das Tier, das ihm am nächsten gekommen war. Er traf es auch mitten ins Herz. Aber jetzt erst fiel ihm ein, dass er gar keine Patronen für sein Gewehr besaß und es nicht wieder laden konnte. Der andere Bär war ihm schon ganz nah und hob die Pranke, um ihn zu Boden zu schmettern. Da zog der Jüngling seinen krummen Säbel und führte einen gewaltigen Hieb gegen das Untier. Die Klinge war scharf, echter Damazenerstahl, und er schwang sie so kräftig, dass er dem Petz die erhobene Tatze abhieb. Das schwer verwundete Ungetüm brüllte auf vor Schmerz und Wut und schlug seinen kühnen Gegner mit der anderen Pranke so heftig gegen die Schulter, dass er zurücktaumelte und fast gefallen wäre. Doch hielt er sich noch auf den Beinen, sonst wäre er verloren gewesen. Zugleich sprang er zur Seite und ließ seine Waffe zum 2. Mal niedersausen, auf den anderen Vorderfuß des Bären, der ihn soeben so empfindlich getroffen hatte. Die Schneide drang durchs Fleisch und durchschnitt die Sehnen, so dass die Pratze kraftlos herabsank. Brüllend wandte sich das verletzte Tier ihm zu und sperrte den fürchterlichen Rachen weit auf, um nach ihm zu beißen. Durch einen behenden Satz entging Harald dem drohenden Gebiss und kam dem Bären in den Rücken. Ohne Zögern hieb er ihm tief ins linke Hinterbein. Da stürzte der Braune rücklings zu Boden und konnte sich nicht wieder erheben. Der Jüngling aber schlug ihm die Halsader durch, um ihn von seinen Schmerzen zu erlösen. Während dieses heißen Kampfes war ein Jäger herangekommen, den der Schuss angelockt hatte. Staunend hatte er zugesehen, wie tapfer der noch so junge Held focht und wie gewandt er sich zu helfen wusste. Der Jägersmann hätte ihm gern geholfen, hatte aber nicht zum Schuss kommen können, weil Harald sich so rasch um den Petz bewegte, dass er leicht selber hätte von der Kugel getroffen werden können. Nun rief der fremde Weidmann bewundernd aus: »Was? 2 so gewaltige Bären hast du erlegt und gar noch den einen mit dem Säbel erschlagen?
Warum hast du ihn nicht auch erschossen wie den ersten, da du trotz deiner Jugend ein so ausgezeichneter Schütze bist? Schau, deine Kugel sitzt ja dem anderen mitten im Herzen.«
Harald erwiderte lachend:
»Schießen konnte ich nicht mehr aus dem einfachen Grund, weil ich keine Kugel mehr hatte. Wenn ich nur die schönen Felle hätte und die köstlichen Beerenschinken«, sagte der Jäger und schaute lüstern auf die feisten Gesellen mit ihren prächtigen Pelzen. »Die könnt ihr haben. Ich brauche sie nicht. Du bist ein guter Junge. Da, nimm meine Patronen, denn ich sehe, sie passen auch in dein Gewehr. Kann ich dir mit nichts sonst dienen?« »Wenn ihr mir sagen könnt, wo die Höhle des Geistes der Finsternis ist.« »Das weiß ich leider nicht. Nur so viel ist gewiss. Im Uralgebirge wirst du sie nicht finden.«
»Schönen Dank, dann reise ich weiter.« Harald ließ den Jäger bei den Bären zurück, bestieg sein Wolkenschiff und fuhr weiter nach Indien in das himmelhohe Himalaya-Gebirge. Er landete gerade da, wo die Berge an das verbotene Land Tibet stoßen. In einem der Gipfel, der ganz mit Schnee und Eis bedeckt war, sah er eine dunkle Höhle klaffen. Da ging er hinein, um zu sehen, ob er hier nicht den Eingang zu dem Reich der Finsternis fände. In der Höhle leuchtete ein heller Schein, der von strahlenden Edelsteinen ausging, die an den Wänden und an der Decke funkelten. Da sah er viele alte, ehrwürdige Männer mit langen, schneeweißen Bärten um einen runden Steintisch im Kreise herumsitzen.
»Wer seid ihr?« fragte Harald die hochgewachsenen Greise.
»Wir sind die alten Könige von Indien«, erwiderte der Älteste von ihnen. »Wir warten hier auf den Tag der Auferstehung. Wenn wir den Tod nahen fühlten, stiegen wir den Himmelsberg hinauf bis zu dieser Höhle. Da schlafen wir, bis der jüngste Tag uns in den Himmel ruft, und wachen nur auf kurze Zeit auf, wenn ein Lebendiger die Höhle betritt. Das ist aber seit vielen tausend Jahren nicht mehr vorgekommen.«
»Ist hier nicht der Eingang zum Reich der Finsternis?«
»Nein, junger Freund, der ist sehr weit weg von hier. Wir wissen selber nicht, wo.«
»Ach, wie lange werde ich noch suchen müssen nach meiner holden Braut?« seufzte Harald. »Und wie lange wird sie noch leiden müssen durch meine Schuld?«
»Ich kenne den Geist der Finsternis«, sagte der König, »wenn ich auch nicht weiß, wo er haust. Er war mein Feind, denn ich war ein Fürst des Lichts und die Wahrheit herrschte in meinem Reich. Er ist ein Riese an Gliedern und Stärke. Was willst du bei ihm? Dienen wirst du dem Unhold doch nicht wollen, denn dein Auge blickt ehrlich und frei.«
»Ein teures Menschenkind will ich aus seiner Gewalt befreien.«
»So, nimm hier mein Schwert. Es ist das Schwert der Wahrheit. Ich habe es treu geführt und konnte nur mit seiner Hilfe dem bösen Geist widerstehen. Jetzt brauche ich es nicht mehr. Du aber wirst es brauchen, weil es die einzige Waffe ist, mit der man den Bösewicht besiegen kann.«
Dankend nahm Harald das Schwert und verließ die Höhle, während die Könige wieder einschliefen. Als er in die Nähe seines Wolkenschiffs kam, entdeckte er zu seinem Schrecken, dass er vergessen hatte, den Anker auszuwerfen. Ein leichter Wind hatte es schon vom Felsen abgetrieben, und es schwebte bereits 4 Schritte weit entfernt. Was sollte er anfangen, wenn er sein Schiff nicht mehr hatte, jetzt, wo er den weiten Weg übers Meer machen musste und das Gebirge Amerikas vom Nordpol bis zum Südpol durchforschen wollte? Vor ihm gähnte der Abgrund, so schauerlich tief, dass kein Auge bis in seines Grundes Tiefen zu dringen vermochte. Aber es musste gewagt sein. Harald betete zu Gott aus geängstigtem Herzen, und dann sprang er in die Luft hinaus. Aber der kühne Sprung reichte nicht aus. Hart vor dem Rande des Bootes stürzte der Jüngling ins Leere. Doch konnte er im letzten Augenblick noch mit der linken Hand den Rand erfassen und klammerte sich daran fest. Dann schwang er sich hinauf und kam glücklich hinein. Da dankte er dem lieben Gott auf den Knien, dass er ihm in der höchsten Todesgefahr geholfen hatte. Jetzt ging sein Flug über China und das weite Meer, nach den eisigen Gefilden Alaskas. Dort hausen noch die Drachen, die in der übrigen Welt längst ausgerottet sind. Im unheimlichen öden Schneegebirge ankerte der junge Held und machte sich wieder auf die Suche. Sein Pferd ließ er, wie im Himalaya, im Schiff zurück, weil die Berge zu steil und weglos waren, um hier reiten zu können. Leider ließ er auch das Schwert des indischen Königs liegen und war nur mit der Flinte und dem Säbel bewaffnet. Alle Höhlen und Klüfte durchsuchte er. Zuletzt fand er in einem dunklen Felsloch eine Jungfrau, die bitter weinte und sich die langen Haare raufte.
»Wie kommst du hierher, in diese menschenfremde Wildnis?«
fragte Harald.
»Ach«, sagte das Mädchen. »Mich hat ein schrecklicher Drache geraubt und hält mich gefangen. Von rohem Fleisch muss ich mich nähren, das er mir bringt. Und gewiss, wenn ich ihm fett genug bin, wird er mich fressen. Aber du Unselige, fliehe schnell, ehe das Scheusal wiederkehrt.
Wo ich jemand in Not finde, dem helfe ich, und wenn es mich das Leben kosten sollte«, sagte Harald.
»Aber komm schnell, mein Wolkenschiff ist nicht weit von hier. Vielleicht können wir es erreichen, ehe der Drache kommt.«
Sie folgte ihm hinaus. Und erst hier draußen im Tageslicht konnte der Jüngling sehen, wie wunderschön sie war. Sie eilten über die glatte Eishöhe, so rasch es nur ging, und waren nur noch wenige Schritte vom Schiff entfernt, als der Drache mit entsetzlichem Schnauben durch die Luft geflogen kam. Er hatte ein Haupt wie ein Krokodil, den ungeheuren Rachen mit scharfen Zähnen bewaffnet, sein Leib war dreimal so dick als der eines Elefanten, sein Schweif, mit dem er die Luft peitschte, glich einer Riesenschlange, und an den plumpen Füßen hatte er scharfe Krallen, zehnmal so groß und stark als die eines Lämmergeiers.
»Ich halte ihn auf«, sagte Harald zur Jungfrau. »Eile du unterdessen ins Boot und drehe die Kurbel auf. Es wird schneller mit dir davonfliegen, als der Drache dir folgen kann.«
»Ich werde es nicht mehr brauchen, denn ich habe mein Schwert im Schiff gelassen, und mit Säbel und Flinte kann ich nichts gegen das Ungetüm ausrichten.«
Die Schöne eilte in das Schiff, und der Jüngling schoss dem Drachen zwei Kugeln in den Kopf, von denen die eine das linke Auge durchbohrte. Er hatte aber keine Zeit, wieder zu laden, ehe das wütende Untier ihn erreichte. Nun hieb er tapfer mit dem Säbel auf den Lindwurm ein und brachte ihm viele Wunden bei, so daß er mehrmals zurückwich. Allein der Drache war viel zu groß und stark, als daß er mit dem schwachen Säbel hätte besiegt werden können. Er griff mit den Krallen nach der blitzenden Klinge und zerbrach sie mit einem Ruck. Jetzt konnte der Jüngling ihn nur noch mit gewaltigen Kohlenhieben von sich abhalten, merkte aber wohl, dass seine letzte Stunde geschlagen habe. Allein die holde Jungfrau dachte nicht daran, zu fliehen und ihren edlen Helfer einem grässlichen Tode preiszugeben. Sie ergriff das Schwert der Wahrheit, sprang damit aus dem Schiff und gab es dem erschöpften Kämpfer. Da gewann Harald neuen Mut und neue Kraft. Er hieb dem Lindwurm die Pranke ab, mit welcher ihn dieser soeben an der Schulter gepackt hatte, und stieß ihm sodann unverweilt die Schwertspitze in das rechte Auge. Nun war der Drache blind, und der Held konnte seinen wütenden Griffen und schnappenden Bissen ausweichen. Mit einem wuchtigen Hieb lähmte er ihm einen seiner federlosen Flügel, sodass der tückische Wurm sich nicht mehr in der Luft halten konnte. Er stürzte auf die geneigte Eisfläche, glitt ab und sauste in den Abgrund, auf dessen Felsboden er zerschellte. Jetzt bestiegen die beiden Geretteten das Schiff und flogen dem Felsengebirge zu. Die Jungfrau verband Haralds Schulterwunden Und er erzählte ihr, was ihn trieb, alle hohen Berge nach seiner verlorenen Braut zu durchsuchen. Zuletzt sprach die Schöne:
»Du hast schon so lange umsonst gesucht. Du wirst gewiss die Höhle nie entdecken und wohl gar in den vielen Gefahren, die dich bedrohen, den Tod finden, dem du heute nur mit knapper Not entronnen bist. Komm mit mir in die Salzseestadt. Auch ich bin eine Prinzessin mit unermesslichen Schätzen, die Tochter des Mormonenfürsten. Du hast dein Leben gewagt und beinahe verloren, um mich zu retten. Darum wird mein Vater mich dir gerne zur Frau geben, und es würde mich glücklich machen.«
Der tapfere Jüngling jedoch erwiderte: »Habe ich dich, die Unbekannte, nicht in Not gelassen? Wie könnte ich meine Verlobte im Stich lassen, die sich für mich geopfert hat? Ich bleibe ihr treu bis zum Tod.« Da konnte die Jungfrau nichts mehr sagen, denn sie musste denken, der junge Held wäre doch ein nichtswürdiger Tropf, wenn er seiner treuen Braut ihre Aufopferung mit Undank lohne. Auch im Felsengebirge fand sich keine Spur von dem Geist der Finsternis. Als dann bald der große Salzsee in der Tiefe leuchtete, landete Harald in seiner Nähe und verabschiedete sich von der Mormonenprinzessin, der ihr das Pferd schenkte, damit sie noch vor Abend ihre Heimat erreichen könne. Er hatte ja gesehen, dass ihm bei seinen Forschungen in den Bergen ein Gaul doch nicht viel nützen könne. Alsdann flog er weiter in die himmelhohen Anden. Da erzählten ihm die Napo-Indianer von einem vergoldeten König, den die Spanier El Dorado nannten. Dir sei das große Geheimnis dieses Gebirges. Einen Geist der Finsternis gebe es aber hier nirgends. Dennoch setzte Harald seine Forschungen in den Anden fort, bis tief hinunter in die hohen Berge des Feuerlandes. Es war alles vergeblich. Da dachte er: »Ich will ins Riesengebirge zurück und dem guten Herrn des Gebirges erzählen, wie es mir bis jetzt ergangen ist. Ich bin schon mehr als ein Jahr unterwegs und es will wieder früher werden. Er weiß wohl noch andere hohe Gebirge, in die ich noch nicht gekommen bin. Dann will ich dort suchen. Und ist das auch umsonst, so fange ich wieder von vorn an.« So lenkte er sein Wolkenschiff vom Feuerland nordostwärts nach Spanien. Auf einmal sah er ein gewaltiges Gebirge unter sich, das er noch nicht erblickt und von dem ihm Rübezahl nichts gesagt hatte. Dort ließ er sich nieder und mit dem indischen Zauberschwert umgürtet, das er nicht wieder von der Seite ließ, entstieg er dem Schiff, das er in einer einsamen Felsenwüste verankert hatte. Er stieg den Berg hinunter und traf bald auf Hirten, die er fragte, wie man diese Berge heiße.
»Das sind die Pyrenäen«, sagten sie. »Und dort unten die tiefe Schlucht ist die Rolandsbresche im Dornental. Die hat der Held Roland mit seinem guten Schwert Durendart geschlagen. Er wollte das Schwert an den Felsen zerschmettern, damit es nicht den Heiden in die Hände falle. Allein es schnitt durch die Felsen hindurch, und so ist dieser düstere Spalt entstanden.«
»Schönen Dank«, sagte Harald. »Doch kümmert mich die Rolandsschlucht gar wenig. Wüsstet ihr aber, wo der Eingang zum Reich der Finsternis ist, so würdet ihr mir einen großen Dienst leisten, wenn ihr mir ihn weisen wolltet.«
Da sahen sich die Hirten an und schüttelten die Köpfe. Es war aber unter ihnen ein eisgrauer Mann, der nahm nun das Wort und sprach:
»Wir haben von diesem Reich nie reden hören. Allein es gibt nicht fern von hier ein ödes, verrufenes Tal, in das sich nie ein Mensch wagt, weil die Sage geht, dort hause ein böser Geist. Wenn sich der Zugang, nach dem ihr fragt, in diesen Bergen befände, so könnte er nirgends sein als dort.«
Da ließ sich der Jüngling die Schlucht weisen. Doch warnte ihn der Alte ernstlich und sagte:
»Ich rate euch, dass ihr euch wohl hütet, das Tal der Schrecken zu betreten. Denn schon mein Großvater erzählte, dass keiner, der sich in früheren Zeiten hineingewagt habe, wieder zurückgekehrt sei.«
Harald aber dachte bei sich, »Gerade da muss ich hin, denn wenn ich irgendwo mein Ziel finden soll, so wird es am ehesten in einer solchen gefürchteten Schlucht sein, die niemand zu betreten wagt.« Und so machte er sich auf den Weg und stand bald am Eingang des verrufenen Tales. Es war ein enger, dunkler Felsspalt. Oben schienen die düsteren Steinwände einander zu berühren. Jedenfalls konnte man vom Himmel nichts sehen. Dieser schmale Pass führte eine halbe Stunde weit ins Gebirge hinein und wurde immer finsterer und unheimlicher. Doch getrost schritt Harald voran, mit vor Erwartung klopfendem Herzen, denn er hoffte, am Ziel seiner Irrfahrt zu sein und fürchtete sich nicht vor allem, was ihm noch bevorstehen konnte. Plötzlich hörte der Weg auf. Der Jüngling stand vor einer rauen Wand, aus der ihm ein schwarzes Loch entgegengähnte. So eng, dass kaum eine Katze hätte durchschlüpfen können. Und wirklich, aus dem Loch kroch eine kohlschwarze Katze mit funkelnden Augen. Sie war dürr und mager, sonst wäre sie gewiss stecken geblieben. Tückisch sah das Tier nach dem Jüngling, machte einen Buckel und fauchte ihn an. »Schwarze Hexe«, rief Harald, »ist hier der Eingang in das Reich der Finsternis?« Natürlich dachte er nicht daran, dass die Katze ihn verstehen oder ihm gar Antwort geben könne. Darum war er ganz erschrocken, als sie in maunzendem Ton sagte,
»Woher weißt denn du, dass ich eine Hexe bin? Lieber würde ich dir die Augen auskratzen mit meinen scharfen Krallen, als dir die Wahrheit zu sagen. Aber ich muss. Oh, Unglück! Ich muss dir Antwort geben, gegen meinen Willen. Mich zwingt das Schwert, das du zur Seite trägst. Wer damit umgürtet ist, den darf nicht einmal der Höllenfürst belügen. Also, ja denn, hier ist die Pforte.
Wie komme ich hinein?«
»Musst du mich das auch noch fragen?«
winselte die Katze kläglich.
»Ich wollte dir den Eingang verwehren und bin gezwungen, durch die Macht des Schwertes dir hineinzuverhelfen, aber hoffentlich zu deinem Verderben. Du hast ja das alles öffnende Schwert, das stärker ist als Rolands Klinge, die Felsen zerschmetterte.«
»Aha«, rief der Jüngling fröhlich und zog das Schwert, das in der Dunkelheit leuchtete, als stünde es in Weißglut. Er hieb gegen den Felsen, der sich mit Donnergetöse spaltete. Der Riss war breit genug, dass Harald hindurch konnte. Er trat ein. Undurchdringliche Finsternis herrschte in der Höhle, in die er nun gelangte. Allein sein Schwert strahlte so hell, dass bei jedem Schritt das Dunkel vor ihm wich. Bald stand er vor einem schweren eisernen Tor, das mit Schlössern, Riegeln und starken Ketten verschlossen war. Er schlug mit der Klinge dagegen. Das gab ein Getöse wie Donnergrollen, das sich dumpf in das Innere des Berges fortwälzte. Die Eisentür sprang auf. Da wurde dem jungen Helden ein entsetzlicher Anblick, der ihm das Blut in den Adern erstarren ließ.
»Sternhilde«,
schrie er voll Schmerz und Angst.
»Harald, mein Harald«,
scholl es mit schwacher und doch freudiger Stimme zurück. Da sah er sie, die er gesucht hatte, seine geliebte Braut, die zarte Elfenkönigstochter. Mit Ketten war sie auf einem eisernen Stuhl gefesselt, unter dem ein fahles Feuer brannte und züngelte. Der ganze Stuhl war rot glühend.
»Sternhilde«, schrie Harald wieder, »so martert dich der teuflische Geist zu Tode?« »Ach«,
sagte sie, »oft hätte ich gewünscht, dass der Tod käme, aber sterben kann ich hier nicht im Reich der Finsternis. Brennen muss ich und kann doch nicht verbrennen. Alle Tage ersinnt er eine neue Qual, eine grässlicher als die andere. Und doch habe ich einen starken Trost, der mich aufrecht erhält. Ich darf das alles für dich leiden,
und erspare dir durch meine Schmerzen ein so schweres Geschick. Um meinetwillen wirst du so gepeinigt«, rief der Jüngling außer sich.
Dann aber führte er einen Schwertstreich gegen die Ketten, mit denen Sternhilde an den Marterstuhl gefesselt war, dass sie klirrend zersprangen. Er riss sie weg, denn sie war zu schwach, um aufzustehen, obgleich sie weder Brandwunden noch Brandblasen hatte. Denn dieses höllische Feuer versengte nicht, so qualvoll es auch brannte, und konnte nicht einmal ihre zarten Elfengewänder versehren. Sternhilde schlang ihre Arme um ihren Bräutigam und sprach: »Wie konntest du nur hierher gelangen? Aber mache, dass du fortkommst, sonst hält er dich ebenso gefangen wie mich und behandelt dich gerade so grausam.«
»Das wollte ich nicht fürchten. Wenn nur du aus den Klauen des Unholdes befreit bist, komm, wir wollen forteilen von diesem Ort des Grauens.«
»Ach, er würde uns bald einholen«,
erwiderte Sternhilde schmerzlich.
»Mich würde er zurückschleppen, weil ich ihm verfallen bin. Über dich hat er keine Macht, wenn du draußen bist.«
»Diesmal müsste er mich holen«, sagte Harald.
»Dich würde ich um keinen Preis mehr in seine Gewalt zurückkehren lassen.« »Zu spät, zu spät«,
jammerte das Königskind.
»Er kommt, er ist da.«
Aus den Tiefen der Erde flatterte der grauenhafte Riese heran. Er kniff aber die Augen zu, als er in das helle Licht trat, das vom Schwert ausstrahlte.
»Das Schwert der Wahrheit«,
brüllte er voller Entsetzen.
»Knirps, wie kommst du zu dieser leuchtenden Waffe? Unerträglich ist mir das Licht. Nur in der Finsternis ist mir wohl. Stecke das Schwert in die Scheide. Sein Glanz brennt mir die Augen aus. Und wenn ich sie auch schließe, sein Schein ist zu scharf und brennt mir durch die Augenlider hindurch.«
Harald schwang sein Schwert, und der Riese zuckte zusammen, obgleich er die Augen fest geschlossen hielt.
»Wenn die Wahrheit dir die gottlosen Lügenaugen ausbrennt, so tut mir das nicht leid«, sagte der Jüngling. »Wie grässlich hast du, Höllengeist, meine schuldlose Liebste gequält!«
Der Riese wollte sich wenden und fliehen. Harald aber gebot ihm:
»Halt! Hier bleibst du, bis wir fertig sind miteinander. Sonst verfolge ich dich in deine äußersten Schlupfwinkel mit dem strahlenden Licht der Wahrheit.«
»Gnade! Erbarmen!«
winselte und ächzte der gequälte Geist.
»Flehst du um Gnade, der du kein Erbarmen kennst? Aber ich will nichts mit dir zu schaffen haben. Gott wird dich richten, denn die Rache ist sein. Und ich will mich nicht vermessen, zu rächen, woran ich selber so schwere Schuld trage. Ich werde nicht eher weichen mit dem Schwert, das dir so unerträglich ist, als bis du mir versprochen hast, uns nicht zu verfolgen und uns künftig fernzubleiben unser Leben lang.«
»Ich verspreche es, ich verspreche es«,
stöhnte der Geist. »Lügst du mich nicht an, du Geist der Lüge? Und wirst du deine Zusage halten, du Geist der Treulosigkeit?«
»Ach, ich muss ja. Ich kann ja nicht anders, weil du das Schwert der Wahrheit trägst, dessen Träger selbst ich nicht belügen und täuschen darf.«
»Wohl, so verschwinde und lass dich vor uns nicht mehr blicken.«
Mit raschen Flügelschlägen flatterte der Geist in die Finsternis zurück, während Harald und Sternhilde hinauseilten, dem Licht entgegen. Wie jubelte das Elfenkind auf, als sie aus der düsteren Schlucht traten in den flutenden Sonnenschein, den es seit mehr als einem Jahr nicht mehr gesehen hatte. Und wie durch ein Wunder erloschen all seine Schmerzen. Unterwegs berichtete Harald seiner Braut von Rübezahl und dem Wolkenschiff, das sie auch bald erreichten und bestiegen, um es heimwärts zu lenken. Während der Fahrt musste Sternhilde erzählen, was sie alles erlitten hatte. Und der tief erschütterte Jüngling konnte ihr nicht genug danken und sie bewundern, wie standhaft sie alles ertragen hatte, um seinetwillen. Denn der Geist hatte ihr oft gesagt:
»Wenn du verlangst, dass ich deinen Bräutigam peinige an deiner Stadt, so muss ich dich freigeben und ihn holen,
weil er der Schuldige ist und du nur freiwillig für ihn leidest.«
Dann berichtete ihr Harald wieder weiter von seinen Fahrten und Abenteuern, besonders von der Höhle im Himalaya-Gebirge, wo er von dem indischen König das Schwert der Wahrheit bekommen hatte, und von der Drachenhöhle in Alaska, wo er die Mormonenprinzessin aus der Gewalt des Lindwurms befreite und diesen erschlug. Am anderen Tag gelangten sie in den Heimatwald. Und das Wolkenschiff ließ sich vor dem Forsthaus nieder. Welche Freude und welches Verwundern gab es da bei den alten Förstersleuten, als ihr Sohn wiederkam mit seiner Braut und sie alle ihre Schicksale erfuhren. Dann aber eilte Sternhilde zu ihren Eltern in den Elfenhügel, und auch dort kehrte Wonne und Jubel ein, nach so langer Trauer und schwerer Sorge. Bald kam der erste Maientag. Da wurden Harald und Sternhilde in der Dorfkirche getraut. Der Elfenkönig und die Königin waren natürlich auch dabei. Und lauter reizende Elflein waren die Brautfräulein und streuten Blumen und Edelsteine auf den Weg. Dann fuhren alle in goldenen Wagen in den Elfenhügel hinein, um in dem herrlichen Königsschloss unter der Erde, im Lichterglanz von 100 Kronleuchtern, die Hochzeit zu feiern. Wie flimmerte und funkelte der Saal von Gold, Silber und Juwelen. Und wie köstlich waren die Speisen und Getränke, die man auftrug. Und wie lieblich scholl dazu Musik und Elfengesang. Für Harald und Sternhilde hatte der König schon einen großen, prächtigen Palast auf der Waldwiese bauen lassen, wo das lebendige Spielzeug immer noch seinen Geschäften und Vergnügen nachging.